Möchte heute Morgen zu euch über Grundfragen des Christseins reden. Das ist mal wieder, wundert euch wahrscheinlich nicht, ein etwas schwereres Thema. Aber ich bin der Meinung, dass wir als Gemeinde uns damit beschäftigen müssen. Und damit wir ein bisschen Einstieg finden in das Thema, habe ich heute Morgen einen Gast mitgebracht. Mein alter Ego. Uli, bist du eigentlich sicher, dass du in den Himmel kommen wirst? Ja, aber das ist jedenfalls mein fester Glaube. Was Glaube, was Hoffnung. Weißt du es nun oder weißt du es nicht? Ich glaube. Aber Glauben ist nicht Wissen. Und was glaubst du? Ich glaube, dass ich in der Taufe Bürger in Gottes Reich geworden bin. Na, dann ist ja alles klar. Ja, aber damit fängt das Dilemma ja an. Jesus hat in der Bergpredigt die 10 Gebote dermaßen erhöht und verschärft, dass man sich fragt, wie kann ich dem gerecht werden? Er hat die Nächstenliebe noch so stark betont, dass er von einem neuen Gebot redet. Und jetzt gilt es als Christ, auf diesem Höhenwerk ihm nachzuwandern, ohne abzustürzen. Uli, bist du ganz sicher, dass du alles richtig verstanden hast? Ja, aber manchmal steht der Verstand eben auch gegen den Glauben. Du meinst also, Endgültiges kann man nicht wissen. Jeder hat so einen Zipfel in der Hand als Teil des Ganzen und das ist wie bei einem Puzzle. Erst in der Ewigkeit, am Ende, wird man das ganze Bild sehen. Nein, das meine ich nicht. Aber die Heilige Schrift ist schon schwer verständlich und man kann sie unterschiedlich auslegen. Ja, sag mal, gibt es denn keine Prinzipien, die eindeutige Schlüsse zulassen, an denen man seine Auslegung ausrichten kann? Doch, aber sag mal, wie erkennt man Prinzipien? Weißt du was? Das ist mir alles viel zu schwer. Ich glaube, ich lasse die Finger davon. Ja, aber wenn biblische Prinzipien erkannt werden könnten und angewandt werden könnten, würden scheinbar schwierige Fragen plötzlich schlüssig und stimmig. Das ist zwar schwierig, aber nicht unmöglich. Und darum versuch es jetzt mal. Ihr denke biblische Antworten auf 5 Grundfragen des Glaubens. Erste Frage. Frage nach biblischen Prinzipien rechter Auslegung scheinbar widersprüchlicher Stellen in der Heiligen Schrift. Kennt ja jeder. 1. Samuel 13, Vers 14. Jahwe hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Das ist die weitestgehende Aussage in der Bibel und Gottes über David. Alle anderen Aussagen über ihn sind im Lichte dieser Stelle auszulegen. Wenn man das nicht täte, käme man sehr schnell in die Situation, Gott eines Fehlurteils zu bezichtigen. Für die, das nicht so gut wissen, David war Mörder, war Räuber, war Ehebrecher. Von ihm sagt Gott, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und wie ist das im Neuen Testament, was für uns ja verbindlich ist? Die weitestgehende Aussage zum Thema ewiges Leben finden wir in Johannes 6, 47. Wahrlich, wahrlich, ganz bestimmt, betont Jesus, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Alle anderen Stellen zu diesem Thema sind im Lichte dieser Stelle auszulesen, auszulegen. Haben sich dieser Stelle unterzuordnen. Und warum? Weil sonst kommt man sehr schnell in einen Wenn-Dann-Kreislauf. Das ist so etwas, woraus auch Gelübde entstanden sind. Wir sehen, dass wenn wir spazieren gehen, in gewissen Orten an jedem zweiten Feldweg steht so ein Heiligenhäuschen mit der Madonna drin oder einem Kreuz. Da hat jemand gelobt. Wenn du meinen Sohn, meinen Mann heil aus dem Krieg zurückbringst, dann werde ich hier einen Gedenkstein aufrichten. Was man leider nicht sieht, sind die 7 Millionen, die nicht zurückgekommen sind. Zweitens, Frage nach der Wahrheit im Christentum. Alle Religionen und spätantiken Philosophien gehen davon aus, dass der Mensch irgendwie und irgendwann herabgestiegen ist in Niederungen. Und jetzt bemüht er sich, wieder aufzusteigen. Das ist die Frage der Wiedergeburt. Erst ist man ein Blatt, dann ist man ein bisschen besser, wird man vielleicht ein Ochse. Irgendwann wird man bei manchen Religionen dann in den Kosmos aufgehen, eins mit der Natur oder einfach im Nirvana endlich nicht wiedergeboren werden. Oder manche, ich will jetzt nicht Schärferes dazu sagen, glauben dann wirklich, und da gibt es ja, beispielsweise der Papst, betet gemeinsam zu einem angeblich gemeinsamen Gott der Leute, die sich mit 300 Leuten in einen Turm reinjagen und nachts Riten vollziehen, sich reinigen, weil sie glauben, das ist die Strafe gegen die Ungläubigen und nun wirst du morgen belohnt mit 72 Jungfrauen. Im Christentum ist das ganz anders und absolut einmalig. Nicht der Mensch steigt auf zu Gott, das kann er nämlich gar nicht, sondern Gottes Sohn, Gott in Person, Jesus, steigt herab und wird Mensch. Wirklicher Mensch, Mensch mit Fleisch und Blut. Nicht einer von den Göttern, die mal als Schwan oder sonst irgendwie verkleidet auf die Erde gekommen sind, sondern er wird Mensch, in allem den Menschen gleich, wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Der Christ hat die Wahrheit, ohne jede Einschränkung, ohne jede Ergänzung, ohne jede Hinzufügung, ohne jeden Mangel. Das werde ich später noch ausführen. Oder er ist dem größten Lügner aller Zeiten aufgesessen. Gibt keine andere Möglichkeit. Aber wir sind ja gar nicht gefordert, uns an dieser Frage abzuarbeiten, wie viele immer wieder versuchen. Jesus ist tätig und er ist es, der wirkt. Johannes 12, 32. Jesus sagt, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. In diesem Allen steht im Urtext wahrscheinlich viele, was man auch mit alle übersetzen kann, was als Erläuterung alle, die wollen. Jesus zwingt niemanden. Aber jeder ist von ihm eingeladen. Jeder ist von ihm an ihn gezogen. Aber wenn du jemanden in den Arm nimmst und der will nicht, dann wird er dich zurückstoßen. Drittens, Frage nach der Heiligung. Matthäus 5,8. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und was heißt Reinigung anders als Heiligung anders als rein zu sein? Im Alten Testament gab dafür alle die Reinigungsriten. Da hat der hohe Priester gar nicht mal sich erlauben können, ein einziges Mal im Jahr in das Heiligtum einzugehen, ohne sich vorher zu reinigen. Johannes 13, 34 und folgender: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hat Jesus mit dem neuen Gebot auf die Forderung des Gesetzes noch eins draufgesattelt? Lieben bis zur Bereitschaft, das eigene Leben für andere zu opfern? Wenn das der Inhalt des neuen Gebotes wäre, dann wäre das Wesen des Christentums moralische Aufrüstung. So wird die Bergpredigt von vielen auch ausgelegt als eine höhere Stufe der Menschlichkeit. Nein, in höherer moralischer Leistung kann das eigentliche Neue des neuen Gebotes nicht liegen. Wir können das sehen in der Bibel. Wer sind denn die Menschen, die reinen Herzens, also als Heilige Gott schauen dürfen? Petrus sagt eindeutig, dass der Glaube das Herz reinigt. Apostelgeschichte 15, 5 bis 11. Jesus betet zu seinem Vater: Heilige sie in der Wahrheit. Jetzt wird es nicht kompliziert, nur ein bisschen muss man jetzt aufpassen. Heilige sie in der Wahrheit. Das heißt, der Vater ist es, der heiligt. Aber wir sind da nicht draußen vor. Geht ja weiter. Die Wahrheit heiligt, sondert Menschen für Gott aus. Das heißt Heiligung. Ausgesondert sein für Gott, dass er uns gebrauchen kann. Und diese Wahrheit ist Person, ist Jesus. Ohne das wirklich verinnerlicht zu haben, ohne diesem Gedanken nachzugehen und ihn zu bejahen, ist Christsein meines Erachtens nicht möglich. Jesus ist nicht Teil Wahrheit, ist nicht Teil der Wahrheit. Er ist die Wahrheit und er ist die Liebe. Auf das Sein in ihm kommt es an. Das sage nicht ich. Nichts von dem, was ich sage, sage ich. Deswegen zitiere ich heute Morgen fast am laufenden Band nur aus der Bibel. Galater 2,20: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was heißt das anderes als ewiges Leben jetzt? Ich komme darauf noch zurück. Und das nicht als Leistung. Ich habe oft gedacht, ach, der Paulus hat gut reden, er hat es ergriffen, er hat jetzt Jesus in sich Raum gegeben. Nein, nein, er sagt nirgendwo, ich habe es geschafft, ich habe jetzt Freiraum geschaffen in mir, dass Jesus in mir lebt. Nein, er stellt es fest. Das ist eine Feststellung. Der Christ, der in der Taufe gestorben ist, lebt nicht mehr sich selbst. Jesus lebt in ihm. Er hat ewiges Leben, jetzt. Christsein ist allerdings ein Geschenk. Ein Geschenk, das sich im Mitleben, im Mitmachen entfaltet. Was nützt du das beste Geschenk, wenn du es nicht auspackst? Dann ist es nutzlos. Nachfolge ist lebenslanges Lernen. Es ist nicht, dass wir unsere Leistung, es ist lebenslanges Lernen. Es geht nicht darum, sich selbst auf die Höhe Gottes zu schwingen, sondern in Demut langsam zurechtgeformt zu werden. Und das hat so an sich, die meisten, die schon etwas älter sind, Joachim hat das schon erfahren, Winnie geht gerade durch die Phase, da wirst du geformt. Das ist nicht einfach so alles Hochgefühl. Das zeigt den ganzen Ernst unseres Lebens. Wir werden langsam geformt, aber nicht einfach sinnlos, zwecklos, wie im Prediger oft steht, Windhauch alles. Nein, wir werden geformt zum wirklichen Ebenbild Gottes, zum Alter Christus, zum anderen Christus. Das ist das Ziel des Christseins. Und viertens, die Frage nach der Sünde. Eine Frage, die viele Christen umtreibt, die sie immer wieder zur Verzweiflung zu treiben droht. Was ist das in mir? Ich habe das Leben, ja, glaub's ja noch halbwegs. Ich habe Jesu Hand nicht losgelassen. Aber was ist das, dass ich weiter sündige? Möchte am Glauben verzweifeln. Ich armer Mensch. Wir sind aber auch als Getaufte Sünder und das bleiben wir. Wir brauchen das Bekenntnis der Sünde, das uns von allem Unrecht befreit. Von allem Unrecht. Im Laufe meines Wachstums im Glauben habe ich oft gedacht, Gott wirft die Sünde ins äußerste Meer. Aber er hat ja so ein gutes Gedächtnis. Der findet das wieder, der findet die Sünde wieder. Und soweit der Morgen vom Abend ist, wird er uns von unseren Verfehlungen trennen. Aber was ist ihm für ihn Morgen und Abend? Das überbrückt er in einer Sekunde. Nur das ist nicht das, was Gott uns in der Bibel sagt. 1. Johannes, 1. Kapitel, Verse 8 und folgende. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit, Jesus, die Wahrheit in Person, Jesus ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Mal der Gegensatz, ne? Ach, die Treue Jesu, die habe ich, aber die Gerechtigkeit. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Sein Wort. Jesus. Das sind diese Synonyme der Begriffe. Ich glaube, die muss man verinnerlichen. Man kann die Wahrheit nicht von Jesus trennen. Man kann Jesus nicht von Gott trennen und das Wort nicht von Jesus und das Wort nicht von seinem Vater. Dann kommen wir nicht noch zur Frage des ewigen Lebens. Mein alter Ego hat mich gefragt, bist du sicher, dass du, ich denke an unseren lieben, leider verstorbenen Horst Krüger, der fast vor in jedem Sonntagmorgen gebetet hat, dass wir dereinst das ewige Leben erben mögen. Das ist schon mal, man schiebt den Tod gerne ein Stückchen von sich weg, dereinst erben mögen. Was sagt das Wort dazu? Ewiges Leben ist nicht das, was nach dem Tod kommt. Das sag nicht ich. Führe das gleich weiter aus. Ewiges Leben ist das Leben selbst. Das eigentliche Leben, das in uns jetzt lebt. Sehr deutlich erscheint das, diese Bedeutung von ewiges Leben in dem Bericht über die Auferweckung des Lazarus. Johannes 11, 25 und folgender. Jesus spricht zu ihr, Maria: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich formuliere es mal ganz leicht andersrum. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Nicht ich habe das Leben, nicht ich vermittle das Leben, nicht ich schenke euch das Leben. Ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das heißt, er kriegt dann nicht das Leben, wenn er endlich tot ist, sondern er wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und Jesus fügt hinzu, und das treibt mir manchmal dann schon die Tränen in die Augen, wenn ich das lese: Glaubst du das? Das ist eine Antwort. Glaubst du das? Wie können wir Ja sagen und nicht voller Freude in der Welt sein? Warum muss man nicht noch mehr, noch besser merken, was uns geschenkt ist? Nicht noch glaubhafter. Und nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir was getan hätten. Das ist übrigens eine von drei Stellen, an denen Jesus innerlich ergrimmte. Wir haben vor einiger Zeit in der Bibelstunde darüber gesprochen, und ich bin, mit Joachims Worten zu reden, nicht ganz sicher, ob wir diesem Text dann gerecht geworden sind. Josef Ratzinger, als Papst der katholischen Kirche Benedikt XVI., ihm verdanke ich eine Reihe von Einsichten in die Heilige Schrift. Aber er ist nicht derjenige. Jesus sagt, richtet euch nach seinen Worten, aber nicht nach ihren Taten. Und er auch, wie will mich mit ihm nicht vergleichen. Wir können viele Anregungen von Lehrern, von Predigern nehmen, aber wir sind immer selbst gefordert, es nachzulesen in seinem Wort. Es vor Jesus zu bringen, zu prüfen, ist das richtig? Ist das zweifelsfrei richtig? Jesus, hast du das gesagt? Oder schwätzt er an nur einer? Für die Nachfolge Jesu, für die Nachfolger Jesus, ist kennzeichnend, dass sie leben. Dass sie über das bloße Vegetieren hinaus das wahre Leben gefunden und ergriffen haben. Das ist die Frage. Wenn dich einer fragt, glaubst du, dass du in den Himmel kommen wirst? Wieso denn das? Ich habe das Leben gefunden. Ich habe es ergriffen. Das bringt man glaubhaft rüber. Wir haben heute in der Lesung gehört. Jederzeit sind wir gefordert, Rechenschaft abzulegen über unseren Glauben. Die erste Bezeichnung für Christen war übrigens nicht Christen. Das erste Mal wurden sie so genannt, Christen. Die ersten Christen haben sich selbst als die Lebendigen bezeichnet. weil sie ausdrücken wollten, wir haben das unvorstellbar, wir haben das Leben ergriffen. Wir haben es. Und nun zum Schluss noch ein Wort darüber, wie man dazu kommt. Ich bedauere, dass Fritz heute Morgen nicht da ist. Es wäre eine Stelle, die sich besonders an ihn richtet. Aber vielleicht kann er es ja hören. Das ewige Leben findet der Mensch, und jetzt denken vielleicht einige, jetzt ist er aber ganz von seinem übrigen Reden abgekommen. Nicht, er findet es nicht durch die Taufe. Er findet es durch Erkenntnis. Aber nicht im Sinne von immer mehr Erkenntnis über Gott aufnehmen. Er findet es im Sinne, wie es das Alte Testament gebraucht. Jemanden erkennen, wie er wirklich ist. Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Und das ist das Zeichen überhaupt, wie innig man jemanden erkennen kann. Und das ist es, jemanden als Person erkennen, anerkennen, eins sein, eins werden mit ihm. Johannes 17,3. Dies aber ist das ewige Leben. Schon wieder keine Behauptung von mir. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben ist Beziehung zu Jesus, der selbst das Leben ist. Du hast das Leben gefunden, wenn du dich an ihn anhängst. Und solange du nicht loslässt, er wird dich loslassen. Dann kann dir immer noch Leid passieren, Kummer dich drücken, Schmerz empfinden, Krankheit kann dir erheblich zusetzen. Und der Tod kann dich immer noch und wird dich, ganz sicher, er wird dich aus dieser Welt wegnehmen. Aber das über diese Welt hinausgehende Leben, das wirkliche Leben, das bleibt. Thank you.